Erkrankungen des zentralen Nervensystems, in den Ventrikel einbrechende Gehirnblutung. Der 57-jährige Patient wird wegen starker Desorientiertheit aufgenommen. Es kann nur durch Fremdharnamnese erörtert werden, dass in der Kindheit eine Tonsillektomie gemacht worden ist. Seit Jahren ist ein Diabetes und Blutausdruck bekannt. Der Patient nahm die dafür verschriebenen Medikamente allerdings nicht regelmäßig ein. Es wird darüber berichtet, dass der Patient mindestens eine Schachtel Zigaretten am Tag raucht und regelmäßig Alkohol zu sich nimmt. Ferner ist noch eine Gichtkrankung bekannt. Eine Woche vor seiner jetzigen Einweisung wurde der Patient wegen einer linksseitigen parieto-okzipitalen Gehirnblutung an der neurologischen Klinik observiert. Einen Tag nach seiner jetzigen Aufnahme verschlechterte sich sein Zustand. Der Patient kam in einen komatösen Zustand. Es wurde daraufhin ein Kontroll-CT veranlasst, das zeigte, dass sich die Blutung vergrößert hatte und inzwischen bis an die rechte Hemisphäre reichte. Man sah auf der Aufnahme außerdem noch, dass die Blutung beidseitig in die Ventrikel eingebrochen war. Der Patient ist auf die Neurochirurgie verlegt worden, um eine Ventrikeldrainage eingesetzt zu bekommen. Die Drainage wurde von rechts frontal eingeführt und bis ans Foramen Monroi auf der rechten Seite geschoben. Nach dem Eingriff war der Patient ernach komatös. Der Nacken des Patienten war frei beweglich und es waren keine Zeichen einer meningellen Entzündung zu sehen. Das Sehvermögen konnte nicht beurteilt werden, die Pupillen waren seitengleich myotisch, rund, zentral gelegen und reagierten nur sehr gering auf Lichtreize. Der Muskeltonus war im ganzen Körper, in den linken Extremitäten allerdings besser erhalten als rechts, die tiefen Muskelreflexe waren seitengleich verlangsamt, das Babinski-Zeichen war auf beiden Seiten sichtbar. Wegen den niedrigen Werten seines Glasgow-Koma-Skales 1, 1, 4, wurde der Patient intubiert und beatmet, es wurden außerdem wegen Blutarmut 2 Einheiten Blut infundiert, schmerzstillende Mittel gegeben und eine Antikoagulationstherapie begonnen. Die Dehydration wurde durch eine Infusionstherapie mit Manisol behoben. Auf einem Kontroll-CT des Schädels fand man in der linken parieto-okzipitalen Region eine 4-2-3 cm große Blutung, an die ein 5-4-3 cm großes, schichtartiges Blutgerinnsel von der Ventrikelwand aus angeheftet war. Das sich um die Blutung gebildete Ödem hatte sich im Gegensatz zur letzten Aufnahme noch vergrößert. Und der extrazerebrale Liquorspalt hatte sich noch verkleinert, die Tonsillen des Kleinhirnes waren in das Foramen Magnum eingegallt und die Mittellinie des Gehirns war um 9 mm nach rechts verschoben. Aus dem Ventrikel entleerte sich nach dem Einsetzen der Drainage erst etwas mehr Blut, was aber stetig weniger wurde, und daraufhin war der Patient auch wieder fähig, spontan zu atmen. Einen Tag vor dem Tod des Patienten musste eine Tracheostomie gemacht werden. Der neurologische Status des Patienten besserte sich nicht wirklich, die Extremitäten konnten zwar bewegt werden, der Patient war aber zur verbalen Kontaktaufnahme weiterhin unfähig, er musste über eine Nasogastralsonde ernährt werden. Bei einem Bauchultraschall wurde seine Leber als inhomogen und etwas lobuliert beschrieben, sie war aber normal groß, um die Leber herum war etwas freie Flüssigkeit im Bauchraum zu sehen, der Pankreas konnte wegen meteoristisch aufgeblähten Darmsorten kaum beurteilt werden, die erreichbaren Gebiete schienen aber morphologisch ohne Befund zu sein. Eine Woche vor dem Versterben des Patienten wurde der drainierte Liquor immer mehr, und es wurde der Verdacht auf eine Ventrikulitis geäußert, weshalb der Drain gezogen wurde und eine Therapie mit Breitspektrum-Antibiotika begonnen wurde. Auf dem erneut angefertigten Kontroll-CT war die Größe der Blutung und die Menge des Ödems unverändert. Der Patient war weiterhin fieberfrei, und es zeigten sich keine Zeichen einer meningellen Irritation. Einige Zeit später wurde auch eine durch Klebsiellen hervorgerufene Harnwegsinfektion diagnostisiert, die mit gezielter Antibiose behandelt wurde. Trotz der andauernden passiven Mobilisierung des Patienten bildeten sich sakral und okzipital Dekubitalulzera. Die apnoischen Perioden des Patienten verlängerten sich stetig, die schließlich zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand führten. Der Patient verstarb. Bei der Sektion wurde die in die Ventrikel einbrechende Gehirnblutung des kachektischen Patienten als Grunderkrankung angegeben. Der wegen der Hirnblutung angewachsene Hirndruck und das Hirnödem, welches die Tonsillen des kleinen Hirns ins Foramen Magnum gedrückt hatten, wurden als Todesursache angegeben. Eine weitere Folge der eingesetzten Kammerdrainage war dann noch die eitrige Ventrikulitis. Das beim Bauchultraschall beschriebene Bild der Leber konnte nach der Sektion als feinknottige Zirrhose beschrieben werden, was auch das Vorhandensein des Aszites erklärte.